Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mack Talk. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Tim Erkenberg und heute haben wir ein allgegenwärtiges und sehr wichtiges Thema. Es betrifft uns alle gleichermaßen und es wird täglich in den Medien diskutiert. Es geht um Umweltschutz und konkret ums Thema IT trifft Umweltschutz. Gemeinsam werden wir erkunden, wie die Zusammenführung von Informationstechnologie und Umweltschutz unsere Welt verändern kann. Und wir stellen uns natürlich die Frage, wie dieses Thema Unternehmen helfen kann, Nachhaltigkeit einfacher zu integrieren. Um dieses Thema besser zu beleuchten, habe ich heute gleich zwei großartige Gäste eingeladen. Im Studio begrüße ich Laura Schulz. Sie ist Eventmanagerin und zugleich Umweltmanagementbeauftragte der Fernau und Yannick Engber, Solution Lead in der Business Unit Cyber Analytics and Defense bei der Magellan. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Freut mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, wie geht's euch eigentlich?
Ja, gut geht's mir. Vielen Dank, Tim. Ja, ich habe mich tatsächlich sehr auf die heutige Folge gefreut, da wir das Thema Umweltschutz ein bisschen mehr durchleuchten. Und ja, normalerweise gebe ich ja nur die guten Ratschläge und kümmere mich um die Aufnahme der Podcast-Folgen. Aber heute darf ich mal euch mit auf meine Reise nehmen als Umweltmanagement-Beauftragte. Und das freut mich tatsächlich sehr.
Ja, mir geht's auch hervorragend. Ich komme frisch aus dem Sommerurlaub. Die Bräune hält noch und auch für mich ist es ein umgekehrtes Spiel hier heute, weil normalerweise durfte ich hier auch ein paar Gäste interviewen und heute freue ich mich, dass der Tim das mal umgekehrt bei mir macht und ich bin echt gespannt. Das Thema ist ein tolles, also auf geht's.
Wunderbar, es wird also aus allen Perspektiven spannend. Perfekt. Danke nochmal, dann lass uns mal starten. Ich habe direkt eine erste Frage. Wieso sollten wir denn ein UMS, ein Umweltmanagementsystem, einsetzen? Warum brauchen wir das? Wie hilft es?
Ja, ich würde da mal ein bisschen ausholen. Also als ich vor über 2 Jahren die Stelle des Umweltmanagementbeauftragten intern ausgeschrieben habe gesehen, habe ich nicht lange gezögert und mich sofort gemeldet, da mir das Thema Umwelt einfach total am Herzen liegt und ich so die Chance gesehen habe, gleichzeitig einen positiven und wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten zu können. Und das Schöne war, dass sich das auch in der Mitarbeitendenumfrage wieder gespiegelt hat.
Ja, kann ich so bestätigen. Wir lassen uns begleiten durch Great Place to Work und ich glaube, es gibt kaum eine Frage, die so, sagen wir mal, mit Potenzial nach oben bewertet worden ist und ich glaube, da ist Laura einfach mit dem Team auch bärenstark unterwegs da drin, einfach ein bisschen Boden gut zu machen und dann einfach auch so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, hey, wir tun was für die Umwelt und trotzdem ist es noch etwas, was man nicht so alleine macht, ne?
Ja, das stimmt. Ich kann auch als Umweltmanagementbeauftragte auch wirklich nur betonen, dass das Thema Umweltmanagement nicht nur in der Verantwortung des Unternehmens, also jetzt hier bei uns bei der Magellan liegt, sondern wirklich bei jedem einzelnen Mitarbeitenden. Und das ist letztendlich auch nicht schwer. Vielleicht mal so ein bisschen als kleines Beispiel. Zu Hause hat jeder von uns mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Abfallbehälter und den Hausmüll zu trennen. Warum sollten wir dies nicht auch im Unternehmen umsetzen? Oder bei unseren privaten Stromanbietern, da schauen wir ja auch explizit nach Kosten und nach der Herkunft des Stroms. Warum nicht auch im Kontext der Unternehmung Ökostrom beziehen? Also ja, jeder von uns achtet im privaten Umfeld ja auch schon auf Ressourcenverbräuche bei Wasser, Strom und Benzin. Warum sollen wir das nicht auch den Mitarbeitenden so ein bisschen, ja, so die Mitarbeitenden sensibilisieren, dass wir das im Unternehmen eben auch machen möchten und die Themen vorantreiben wollen? Sicher, das Thema Umweltmanagement nach ISO 14001 ist deutlich vielschichtiger. Darum freue ich mich auch, dass wir ja in der heutigen Podcast-Folge das Thema noch ein bisschen tiefer durchleuchten. Vielleicht so ein bisschen als kleinen Fun-Fact. Wusstet ihr beispielsweise, dass die ISO 14001-Norm bereits seit über 25 Jahren besteht? Ja, im September 1996 wurde die Umweltmanagement-Norm auf ISO-Ebene und im Oktober auf DIN-Ebene geboren.
Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Danke für die Info. Aber jetzt direkt mal die Frage, warum setzen wir ISO 14001 erst jetzt um,
ja,
wenn die denn schon so lange existiert?
Ja, bei der Magellan gab es quasi 3 Push-Faktoren, die dazu geführt haben, dass das Thema ISO 14001 angegangen wurde. Zum einen, wie Yannick eben gesagt hat, gab es das in der Mitarbeiterumfrage, dass sich die Mitarbeitenden der Magellan einfach mehr Engagement in Sachen Umweltschutz wünschen und dass bisher einfach zu wenig Augenmerk drauf gelegt wurde. Und zum anderen kann man auch nicht leugnen, dass der Markt einfach vermehrt eine Zertifizierung nach ISO 14001 nachfragt. Diese Nachfrage spiegelt sich einfach auch in vielen öffentlichen Ausschreibungen wider. Und als dritter Grund war das einfach auch der Wunsch, der aus der Magellan selbst getrieben wurde, dass man einfach einen Beitrag zum Umweltschutz als Unternehmen leisten möchte. Klar, es ist natürlich generell einfach auch nicht von der Hand zu weisen, dass immer mehr Unternehmen nach der ISO 14001 auch zertifiziert sind, um dem wachsenden gesellschaftlichen Druck und den verschärften Regeln einfach auch ein bisschen mehr standhalten zu können. Und weltweit sind mittlerweile mehr als 360.000 Unternehmen zertifiziert und profitieren einfach von verschiedenen Vorteilen.
Mhm. Können wir da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen? Ich meine, ISO-Normen gibt es viele. 14001, das hört sich jetzt erstmal noch nicht sehr selbsterklärend an, würde ich sogar sagen. Und es ist natürlich interessant, was steckt genau dahinter? Was bedeutet ISO 14001 auch für Unternehmen? Und welche kurzfristigen Ziele haben wir da für uns abgeleitet?
Ja, die ISO 14001 stellt eine Norm dar quasi, die festlegt, wie ein Umweltmanagementsystem aufgebaut sein soll. Die Norm legt somit einen Schwerpunkt auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Zunächst wird das Umweltmanagementsystem geplant, dann implementiert, durch Audits überprüft, gegebenenfalls noch optimiert und schlussendlich dann zertifiziert und über die Jahre wieder rezertifiziert. Und unsere kurzfristigen Ziele, die wir für uns abgeleitet haben und wo wir die Stellschrauben gesehen haben, an denen wir so ein bisschen drehen können, ist beispielsweise ein Druckkontingent pro Mitarbeiter. Oder Druckvoreinstellungen wie beispielsweise Schwarz-Weiß-Druck, doppelseitiger Druck, Einsatz von nachhaltigen Büromaterialien oder eben auch Ökostrom und Mitarbeitendenschulungen zu Ressourcenverbräuche.
Also das heißt, es steckt ein gewisser Aufwand dahinter, das Ganze zu organisieren oder zu managen. Welche technischen Hilfsmittel wurden denn da angewendet oder was hat euch dabei geholfen, das Ganze zu organisieren und anwenden zu können?
Ja, wir wären ja nicht die Fernau Magellan, wenn wir nicht auch unsere eigenen Tools für das Umweltmanagement entwickeln. Also um einzelne Kennzahlen einfach besser monitoren zu können, wurde ein Dashboard auf Basis von Splunk gebaut, welches dem Projektteam ermöglicht, einfach innerhalb weniger Sekunden wichtige Kennzahlen zu überblicken und abzurufen, wie beispielsweise Stromverbrauch oder Benzinverbrauch. So können wir einfach schnell den Erfolg einzelner Maßnahmen ableiten und einfach beobachten, ob wir uns nach wie vor auf Zielkurs befinden. Des Weiteren beschäftigt sich auch einer unserer Werkstudenten oder hat ganz lange sich mit dem Thema beschäftigt, in seiner Bachelorarbeit mit der Fragestellung, wie man die Ziele weiter mit technischen Mitteln, wie beispielsweise dem Splunk-Dashboard, überwachbar machen kann und wo noch Optimierungsbedarf besteht. Und so ist das Projekt Einführung eines Umweltmanagementsystems zu wirklich einer abteilungsübergreifenden Kollaboration geworden, bei der wir uns innerhalb der Projektgruppe monatlich zusammenfinden, um aktuelle Themen und Maßnahmen abzuleiten und zu besprechen und letztendlich umzusetzen. Und vielleicht nochmal so ein ganz kleiner Schwenk. In Zeiten von Corona war dies auch einfach eine richtig schöne Möglichkeit, sich auch mit Kollegen aus anderen Abteilungen auszutauschen und neue Impulse zu erhalten, um einfach für das gemeinsame Ziel der Umwelt- und Ressourcenschutz sowie der Zertifizierung dann nach ISO 14001 ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Aber ich glaube, über die ganzen technischen Hintergründe kann auf jeden Fall mein Kollege Yannick noch viel intensiver drauf eingehen.
Genau, da wäre nämlich direkt die Frage, wir haben es jetzt häufiger gehört, Splunk. Ganz kurz, was ist Splunk?
Splunk ist im Grunde eine Datenplattform, mit dem man alle möglichen an Informationen miteinander korrelieren kann, um die Daten anzureichern, vielleicht Aggregationen zu bilden und schlussendlich das Ganze innerhalb eines Dashboards zu präsentieren. Und ich würde aber vielleicht nochmal so ein bisschen an den Anfang des Projektes zurück, also als Laura gefragt hat, hey, welche Möglichkeiten haben wir dort? Und wie es halt immer so ist, gibt es eine glückliche Fügung. Wir haben mit Philipp Super dann tatsächlich die Bachelor-Thesis betreuen können in dem Feld, was glaube ich auch für uns, weil wir auch so mit täglichen Sachen konfrontiert sind und einfach auch Projekte stemmen müssen und so weiter, dann durchaus auch einfach die Kapazitäten gebracht hat, die so ein Projekt dann letztendlich dann auch braucht. Und ja, vielleicht so ein bisschen Schwenk da drauf, wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns erstmal ganz grundsätzlich angeschaut, welchen Grad der Digitalisierung wir mit den relevanten Informationen schon haben und wie man dann tatsächlich noch an analoge Daten rankommt. Und das ist für die jeweiligen Datenquellen, über die ich gleich dann noch im Detail spreche, dann immer eine sehr eigene Herausforderung, spezifisch für jede Datenquelle. Das meint dann zum Beispiel, dass die Fahrzeugdaten, auf die Laura ja auch schon zu sprechen gekommen ist, relativ leicht anzubinden waren tatsächlich, weil wir dort eine API-Schnittstelle zur Verfügung gestellt bekommen haben, die uns einfach dann Verbräuche, Ladezyklen, gefahrene Kilometer und so weiter und so fort als Information zur Verfügung stellt. Und ansonsten hatten wir dann auch ein paar Feinheiten mit drin, also dass wir zum Beispiel über einen HAI-Sensor den Durchfluss unserer Wasserverbräuche dann am Hauptzähler gemessen haben. Das heißt, wir haben dort so Intervalle, dass wir sagen, ein Impuls, den der Sensor quasi dann gibt, ist immer ein Liter. Und wir haben durch so eine, sagen wir mal, Infrastruktur mit einem Raspberry Pi, der das Ganze dann aggregiert für uns. Da läuft ein Python-Skript, was das letztendlich dann ein bisschen wartet, aufaddiert und dann an Splunk weiterschickt für die Datenverarbeitung. Immer in so Etappen, dass wir zum Beispiel immer darauf warten, 10 Liter abzuwarten und den Zeitpunkt, wann 10 Liter wieder verbraucht worden sind, geben wir mit dieser Information letztendlich dann an Splunk, um diese dann aufzuwerten. Und das ist ein Sensor, den wir eingesetzt haben. Ein weiterer ist auch das, was die neuen Stromzähler dann alle schon immer mit dabei haben, eine Infrarotschnittstelle, und da haben wir dann letztendlich dann auch mit einem zusätzlichen Sensor dann die Daten abgegriffen, um diese dann weiter zu verarbeiten.
Okay, das ist schon sehr vielfältig. Das heißt, alles, was ein Sensor hat, kann letztendlich abgefragt werden. Man muss es natürlich entsprechend anpassen. Die Daten müssen aufbereitet, aufgewertet werden. Und das Ganze muss dann natürlich in einer Form visuell dargestellt werden, dass es auch für jeden verständlich, transparent und sichtbar ist. Das klingt auch nach einem langen Weg für die Daten. Das heißt, vom Sensor bis zum Dashboard wird ja einiges passieren. Du hast schon mal kurz erwähnt, Python-Skript, das heißt, da wird noch ein bisschen entwickelt, ein paar Skripte geschrieben, programmiert. Wie ist denn der komplette Ablauf und der komplette Weg? Kannst du dazu noch etwas sagen?
Gerne. Also wir messen die Daten da, wo sie anfallen. Das bedeutet entweder per Sensor oder per API-Schnittstelle von den jeweiligen Geräten. Und diese Informationen schicken wir alle in einen sogenannten Index in Splunk und ab dem Zeitpunkt sind die Daten ganz grundsätzlich auswertbar. Da sprechen wir von Sensor- oder eventbezogenen Informationen. Und was wir dann letztendlich dann auch für das UMS-Dashboard brauchten, sind zum Beispiel ganz profane Ziele, die wir uns gesetzt haben. Das heißt, Laura hat uns dann im Zuge des Projektes auch eine Excel-Datei zur Verfügung gestellt, wo diese dann letztendlich hinterlegt sind. Und mit Splunk kann man auch solche Daten auswerten, korrelieren, in Verbindung stellen zu den anderen gemessenen Punkten, die wir dort haben. Und da kommen wir dann so zu ganz besonders tollen Aussagen, die wir beide irgendwie richtig schön fanden, Laura. Also das mit den Druckern hat, glaube ich, hervorragend gut geklappt und ist auch vor allen Dingen in den Messpunkten, die wir dort erreicht haben. Also vielleicht, um das im Detail einmal besser zu erklären. Laura hatte mit der internen IT die Drucksysteme so eingestellt, dass sie automatisch schwarz-weiß drucken. Und anstelle von jedes Blatt auf einem einzelnen DIN A4 ist es so, dass es jetzt ein Duplex-Druck, das heißt beidseitiger Druck, eingestellt worden ist. Und im Dashboard sieht man tatsächlich dann die Auswirkungen davon. Und das ist halt genau das, was man damit dann eigentlich auch erreichen möchte. Also die Messbarkeit und die Maßnahmen, die man eingeführt hat, dann einfach auch zu kontrollieren oder kontrollieren zu können. Und da sieht man richtig, wie dann eine Linie nach unten geht und wie wir es schaffen, weiß ich nicht, noch zwei Drittel von dem Papier zu verbrauchen.
Ja, das heißt, man kann quartalsmäßig, halbjährlich und auch natürlich im ganzen Jahr betrachten, wie viel Papier man eingespart hat und das ist dann übertragbar auf alle Daten, die dort zur Verfügung stehen. Ich hätte noch die Frage, woran habt ihr euch orientiert? War es dann tatsächlich nur die ISO 14001, auf der ihr dann das ganze Konstrukt aufgebaut habt? Oder habt ihr auch noch eigene Faktoren mit einfließen lassen, dass ihr zum Beispiel gesagt habt, okay, einfach nur als Beispiel, ich weiß nicht hundertprozentig, ob das passt, weil ich die Norm nicht genau kenne. Das mit den Druckern, war das ein eigener Impuls oder ist das letztendlich auch noch ein Thema, was direkt von der ISO 14001 vorgegeben wird?
Also von der ISO 14001 wird im Prinzip halt das vorgegeben, dass man sich einfach verbessern muss, dass man Verbesserungspotenziale raussuchen muss, rausfiltern muss und gucken, wo man als Unternehmen einfach besser werden kann. Vorteil jetzt bei der Magellan ist, dass wir kein produzierendes Unternehmen sind. Also wir haben gar nicht so viele Stellschrauben, an denen wir drehen können. Wir sehen aber auch, und das finde ich das Schöne auch an dem Splunk-Dashboard, dass wir auch nach Sensibilisierungsschulungen mit von den Mitarbeitenden einfach alles in Splunk direkt sehen können. Also wie ist der Wasserverbrauch? Wie ist der Benzinverbrauch? Ja, oder auch wie geht man mit Lüften, Heizen, Kühlen um bei der Magellan? Also das sind ja lustige Faktoren, die man einfach direkt in Splunk sehen kann.
Das heißt, es ist beliebig erweiterbar. Ja, das ist ja auch schon sehr gut. Ich denke, da gibt es noch viele Punkte. Das ist ja auch eine Sache, die lebt. Das richtet man nicht einmal ein, sondern es lebt davon, dass man kontinuierlich daran arbeitet, zusätzliche Ideen einbaut, neue Werte messen kann etc. Ja, und auch Ideen umsetzt.
Absolut, absolut. Letztendlich ist mir auch immer wichtig zu sagen, also die ISO 14001, klar widmet sich dem Umweltschutz, aber der Umweltschutz ist ja nicht nur die Natur, sondern auch das Miteinander von Menschen. Also auch das ist natürlich wichtig und nicht nur die Natur. Ja, klar, Riesenfaktor, aber da geht es um unsere ganze Umwelt quasi.
Ja, absolut. Also wir sehen jetzt, dass Informationstechnologie den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit schon stark beeinflussen kann. Das kann man wirklich so sagen. Es hilft, Sichtbarkeit zu schaffen. Wie ist das dann mit Maßnahmen, die daraus folgen können? Und welche Maßnahmen können Unternehmen konkret ergreifen, um ihre IT-Infrastruktur auch umweltfreundlicher zu gestalten?
Das ist eine sehr große Frage. Man muss im Zweifel, wenn es dann sehr um Konkretes geht, wahrscheinlich nochmal für jede Firma selber schauen, was sind die naheliegendsten oder die wirksamsten Maßnahmen. Wie Laura gerade eben auch schon gesagt hat, wenn es ein produzierendes Gewerbe ist, ist es halt komplexer als vielleicht bei uns, die ersten Dinge zu finden, die man umsetzt. Aber vielleicht allgemeingültig kann man sagen, dass natürlich all diese Dinge wie Papierverbrauch und so weiter und so fort das große Ganze etwas mehr beschreiben, als dass es ein großes Ding gibt, was man umlegt. von heute auf morgen jetzt irgendetwas sein zu lassen, ist, glaube ich, nicht das, was uns erwartet dort, sondern es ist eher die Summe der ganz vielen kleinen Tätigkeiten, die man dort mit reinbringt. Also bei Papier, das Unternehmen auf eine papierloses Unternehmen umzustellen, vielleicht auch in Zukunft aus rein ökologischer Betrachtung. Also vielleicht ist es auch einfach sinnvoll, damit Geld zu sparen, wenn halt Ressourcen immer noch teurer werden. Ebenso sehe ich gerade, dass das Jahr 2022 uns sicherlich noch zum Umdenken ein bisschen gezwungen hat, was Energieverbräuche angehen und so weiter. Dass dann halt vielleicht auch beim Einkauf von neuer Hardware auch ein bisschen darauf geachtet wird, was passiert denn in der Zeit, wenn man Dinge nicht braucht. Beispielsweise kann man auch Switche oder interne Peripherie tatsächlich so runterfahren, dass sie eigentlich im Prinzip nur so beim Hot Standby oder wie auch immer letztendlich dort funktionieren, dass man halt dann wirklich sagt, okay, es wird wirklich nur dann verbraucht, wenn man es auch wirklich nutzt.
Wichtig ist einfach auch im Unternehmen die Awareness zu schaffen, auch bei den Mitarbeitenden. Einfach, dass man selber einfach darauf achtet, wie verbrauche ich das Wasser, wann stelle ich eine Spülmaschine an, wann nutze ich die Klimaanlage und wie nutze ich die Klimaanlage.
Auf jeden Fall letztendlich, wie ihr auch schon gesagt habt, zu Hause machen es ja auch schon viele Leute. Auf der Arbeit ist das vielleicht noch nicht ganz angekommen, aber es wird auch besser, oder? Das ist euer Gefühl.
Ja, vor allen Dingen hilft dabei auch einfach, und das halte ich für den größten Schlüssel, den man so hat. Egal, ob man das jetzt schon komplett digital macht oder wirklich noch in einer Excel-Tabelle mitpflegt und etwas historisch betrachtet, ist die Messbarkeit. Also die Auswirkung eines Einzelnen oder der Gruppe gesamt überhaupt im Verhältnis zu sehen, wie war das denn vor einer Woche? Haben wir uns verbessert? Haben wir uns verschlechtert? Wie ist denn generell meine Verbräuche, die ich ganz grundsätzlich so am Tag habe? Ja, an sein eigenes Verhalten dann zu reflektieren mit einer sehr genauen Zahl, die erstmal nichts ausdrückt, außer das ist mein Verbrauch. Und daran kann man sich dann halt messen lassen und dann kommen da so Sachen wie Gamification mit rein und so weiter. Also ich hatte mal einen Leihwagen, der hat mich dazu animiert, besonders ökologisch zu fahren. Das bedeutet so einem Eco-Modus und er hat mich dann mit Punkten bewertet. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich zumindest mal bei einer Heimstrecke versucht habe, überall die 100% zu erreichen. Und war gar nicht so einfach, wie man denkt.
Aber witziges Thema und auch ein sehr guter Ansatz. Gamification findet ja auch irgendwo den Weg in viele Themen und das so ein bisschen spielerisch umzusetzen, hilft vielen Leuten auch. Ja, eine kleine Challenge, wer verbraucht weniger, ist mit Sicherheit auch ein ganz guter Ansatz.
Das ist tatsächlich auch in Planung. Also da bin ich gerade auch in engen Abstimmungen noch mit unserem Fuhrparkmanager, wie wir das auch auf die ganze Gruppe ausrollen können, dass man so eine Mitarbeitenden-Challenge quasi macht. Wer verbraucht weniger? Natürlich dann auch immer in Korrelation zum Auto, aber es ist alles in Planung, ja.
Ja, letztendlich ist es ja auch wichtig, dass man irgendwo anfängt, ja, kleine Schritte und dann größer werden. Selbst wenn es nur die Excel-Tabelle ist, wie du gesagt hast, aber irgendwo muss man ja starten. Und wenn man dann irgendwo im Endausbau bei einer umfassenden Lösung landet, mit Dashboards und so weiter, da hat man schon sehr, sehr viel geschafft, weil es dann auch wirklich sehr einfach ist, alles sofort zu sehen. Es ist immer sichtbar, transparent, es können auf Knopfdruck Berichte erzeugt werden und das ist schon was echte Sichtbarkeit schafft und was auch transportiert werden kann. Ja, so kann man es im Unternehmen auch publik machen und ich glaube, das ist auch schon interessant, weil dann kann man wirklich sagen, hey, guck mal, wir haben was erreicht. Ja, wir sind weitergekommen und man kann auch Vergleiche heranziehen, ja? 2020, 21, 22 und so weiter.
Vor Corona, nach Corona.
Ja,
und generell Beispiel. Gibt es halt dann auch eine schöne Bühne, um zu sagen, wir feiern das jetzt gerade mal einfach. Ne? Also ja. Ich glaube, dass das auch immer unter dem Motto läuft, tu Gutes, aber sprich auch drüber. Ganz oft geht das dann unter, dass wir eigentlich solche Maßnahmen machen, also gerade Laura mit Team, was dann in der Summe gar nicht so groß wirkt. Aber die einzelne Tätigkeit und sich bewusst zu machen, dass wir jetzt schon, jetzt musst du mir gleich mit einer Zahl helfen, aber so und so viele Ziele wirklich umgesetzt haben, das finde ich, ist, wenn das so ein bisschen plätschert, dann ist es ein bisschen schade so, dass man halt einfach dann sagt, okay, wir haben jetzt heute einen Tag, von mir aus auch nach einer Prüfung, eine Rezertifizierung oder wie auch immer, wo wir dann einfach mal feiern, was haben wir denn dieses Jahr denn umgesetzt? Und sich das nochmal bewusst zu machen, dass das halt auch das Wirken jedes Einzelnen ist, hat man jetzt oft genug gesagt, aber kann man eigentlich gar nicht oft genug unterstreichen und betonen.
Ja, ohne die ganzen KollegInnen wäre das ja gar nicht möglich. Also da muss jeder da mitziehen und da müssen
jeder muss seinen Beitrag leisten.
Gemeinsam, genau,
ja.
Genau.
Was und auch das Bewusstsein dazu haben. Aber ich denke mal, durch diese ganzen Aktionen schafft man ja auch Bewusstsein. Das ist schon genau der richtige Weg. Wie kann denn zum Beispiel KI noch dazu beitragen, Umweltprobleme zu lösen? Weil ich meine, KI ist auch ein sehr aktuelles Thema, heiß diskutiert und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wie können wir die KI nutzen?
Ist eine sehr große Frage. Wie können KI in dem Bereich tatsächlich unterstützen? Es ist vielleicht noch ein bisschen sehr frühes Thema, wenn du mich fragst. Ist noch gar nicht ersichtlich, wo uns KI wirklich dann sinnstiftend unterstützen kann. Man kann ein paar Planspiele letztendlich mal in den Raum schmeißen, in ganz großer Dimension vielleicht durch Bilderkennung mitzubekommen, wo lokale Ereignisse sind, wie jetzt gerade irgendwie sehr präsent Waldbrände irgendwo existieren und dass man das früher mitbekommt, weil es dort alarmierende Systeme gibt, die das frühzeitig erkennen, auch auf Basis von Modellen und künstlicher Intelligenz. Rodung von Bäumen kann man da vielleicht auch noch nennen. Und wenn man es dann vielleicht ein bisschen mehr auf so unternehmerische Dinge wieder runterbrechen möchte, dann ist es vor allem, glaube ich, dass die Arbeitsabläufe und Prozesse ja auch hinsichtlich Automatisierung und Erstreaktionen auf bestimmte Ereignisse definitiv etwas sind, was, glaube ich, durch KI gestützt nochmal effizienter gestaltet werden können. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was in diesem Bereich sich noch tut und was die einzelnen Unternehmen auch im Hinblick auf so Digital Twins, Automatisierung, bessere Verarbeitung, effizienteres Zusammenleben. Also wenn man ein bisschen Hoffnung damit schweben lässt mit dieser KI, haben wir vielleicht auch wieder eine Chance, uns auch ein bisschen mehr um uns selbst, also auch dort wieder ein Umweltthema zu haben, dass man einfach ein bisschen Zeit wieder zurückgewinnt. Wenn man so ein bisschen schaut, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, ist es ja ganz oft so gewesen, dass es eigentlich immer nur mehr war und wir alle tatsächlich die Herausforderung haben, das noch in einen Tag reinzubekommen. Und vielleicht hilft uns KI auch dabei, wieder ein bisschen menschlicher und auch im Umgang zu sein.
Ja, vielleicht auch einfach Aufgaben auslagern und unseren Arbeitstag effizienter zu gestalten, ja, durch die Unterstützung von KI. Maschinelles Lernen kann ja auch dazu beitragen, Berichte automatisiert zu erstellen oder Visualisierungen weiter auszuarbeiten. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Der Zug fährt ziemlich schnell aktuell und ich glaube, das weiß keiner so genau. Ich habe aber schon sehr interessante Visualisierungen auch gesehen tatsächlich, auch im Internet, in Publikationen und so weiter, wo auch mit großen Datenmengen gut gearbeitet wird und vor allem das Ergebnis viel schneller da ist als, ich sag einfach mal, als auf herkömmlichem Weg. Es gibt noch eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, würde ich fast sagen. Welche Herausforderungen und Risiken bestehen im Bereich der Umweltverträglichkeit von IT-Technologien? Diese Frage finde ich echt interessant und es ist auch mit die letzte, die ich so erstmal habe. Wie seht ihr das?
Ist eine große Frage. Ich glaube, so allumfassend kann man darauf gar nicht antworten. Ich halte ein Ding für pragmatisch, dass wir generell versuchen, unseren Konsum ein bisschen zu hinterfragen. Kaufen wir lieber das eine gute, nachhaltige Gerät oder lieber zweimal günstig und haben eher so eine Wegwerfmentalität da drin? Da glaube ich, kann man ein bisschen sich generell ehrlicher machen. Also auch wirklich mal vielleicht ein bisschen länger darüber nachzudenken. Wie können denn solche Dinge zum Einsatz kommen? Wofür sind sie gedacht? Was ist auch ein realistischerer Ansatz? Also auch hinsichtlich von, wir messen alles und wir gucken, dass wir irgendwie uns zertifizieren lassen Richtung Umwelt und so weiter. Aber wir sollten halt aufpassen, dass wir trotzdem immer noch ehrlich mit uns sind. Wir verbrauchen nach wie vor Energie. Auch wenn wir mit der dann halt bestmöglich umgehen wollen, soll es doch nicht zu so einem Greenwashing führen. Dass wir halt sagen, okay, wir machen jetzt schon alles, was wir können. Und ich glaube, es gibt in diesem Punkt kein Ende, sondern man unterliegt halt immer einer permanenten Verbesserungskultur. Und ja.
Ich glaube, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht und nochmal auch ein sehr wichtiges Thema jetzt angesprochen, weil die Wegwerfmentalität, die ist tatsächlich doch sehr, sehr groß in allen Bereichen geworden. Auch gerade im Bereich Elektronik und Elektroartikel. Wenn ich noch irgendwie mal 30, 40 Jahre zurückschaue, dann war es ja doch so, dass man einen Fernseher gekauft hat und es gab damals Radio- und Fernsehtechniker, ja, die einen alten Röhrenfernseher mehrfach repariert hat. Heute ist das so, du kaufst dir einen großen Panel und nach 3 Jahren fliegt er in die Tonne, ganz platt gesagt, und man kauft einen neuen. Und die Frage ist, ist das wirklich notwendig und was kann man dann schon gegebenenfalls im Vorfeld tun, bevor man die Anschaffung tätigt? Und das ist übertragbar auf alle Bereiche in unserem Leben.
Super Beispiel, wenn man auch jetzt mal bei Mobilgeräten guckt, dass jedes Jahr eine neue Version rauskommt. Muss das sein? Also das können wir uns auch jeder einzeln für sich selber mal die Frage stellen, ob wir jedes Jahr das neueste Gerät brauchen oder nicht.
Absolut. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Liebe Laura, lieber Yannick, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und uns interessante Einblicke in das Thema IT trifft Umweltschutz geben konntet. Denkt daran, dass wir alle einen Beitrag leisten können, sei es durch bewusste Entscheidungen bei der Nutzung von Technologie oder durch das Unterstützen von Unternehmen, die umweltfreundliche IT-Lösungen entwickeln. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr mehr über das Zusammenspiel von IT und Umwelt erfahren möchtet, dann abonniert gerne unseren Podcast und verpasst keine der zukünftigen Folgen. Heute gibt's nur einen kurzen Abschied, denn bereits nächsten Monat werden wir Yannick allein im Podcast begrüßen dürfen. Und zwar reden wir gemeinsam über die Fallstricke und Herausforderungen bei der Implementierung eines SIEM-Systems. Wir haben das heute ja schon ein bisschen angesprochen. Splunk war ein Thema, das fällt auch mit darunter. Und ich freue mich schon sehr darauf, dass auch ihr das nächste Mal wieder einschaltet und dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Tim.